Vielleicht erstmal so, um die Faktenlage zu sortieren. Was ist denn bekannt über diese aktuelle Entwicklung, was das Haus der Identitären betrifft?
Also es gab in der Sezession schon vor einiger Zeit einen Artikel von Götz Kubitschek, in dem er schreibt, die Identitären müssten mal drüber nachdenken, ob das so noch funktioniert, was sie da machen, und auch nahelegt, dass das Hausprojekt in der Form gescheitert ist. Und es gibt jetzt eine Pressemitteilung der Identitären Bewegung Deutschland, in der sie eben schreiben, sie seien als identitäre Bewegung nicht mehr in diesem Haus. Gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung sagen sie auch, der Betreiberverein Flamberg sei nicht mehr im Haus und sie seien also da ausgezogen. Das ist das, was die Identitären erstmal selber dazu sagen. Da ist jetzt schon erkennbar, das kommt so nicht ganz hin. Die antifaschistische Kampagne Kicked Him Out hat das bei Twitter nochmal ganz gut aufgedröselt. In der heutigen Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung hat das der Kollege Thorsten Hanel von Miteinander auch nochmal eingeordnet. Es gibt nach dem von ihnen behaupteten Auszug noch Bilder von Aktivitäten von Identitären in diesem Haus. Und abseits der Frage mal, ob die Identitären noch da drin sind oder nicht, ist in jedem Fall noch 1% da drin. Ist das Institut für Staatspolitik noch da drin? Also die beiden haben bisher nicht behauptet, dass sie da ausgezogen werden.
Genau, Institut für Staatspolitik und 1%, das ist ja eigentlich genau auch dieses weitere neurechte Netzwerk, zu dem die Identitären ja dazugehören. Jetzt ist das ja so ein bisschen seltsam, auch wenn man dieses Statement eben von Götz Kubitschek da sieht, die identitäre Bewegung wäre kontaminiert, so hat es gesagt in einem Interview mit einer österreichischen neurechten Zeitung. Was kann man vermuten, was verbirgt sich dahinter für eine Entwicklung genau in diesem Milieu, wenn jetzt gesagt wird, okay, Identitäre sind irgendwie nicht mehr so. Also ist ja irgendwie ganz seltsam.
Naja, ich glaube, es liegt die Erkenntnis dahinter, dass das Label Identitäre einfach verbrannt ist. Also gerade in Halle haben der Gegenprotest, haben die Anwohnerinitiative, haben wir auch als Bündnis und kritische Berichterstattung es ja geschafft zu zeigen, dass es sich hier um eine rechtsextreme Gruppierung handelt und dass es sich hier um eine gewalttätige Gruppierung handelt. Und der Versuch, hier in das Viertel um das Haus reinzuwirken, der hat ja nie funktioniert. Die Identitären haben es zwar geschafft, eine unglaubliche, auch bundesweite und internationale mediale Berichterstattung auszulösen, aber sie haben es nicht geschafft, im Viertel vor Ort zu wirken. Ich glaube, wichtig ist noch die Entwicklung in Österreich. Also die Frage, wird es ein Verbotsverfahren geben? Die Ermittlungen und so weiter, die eben auch nochmal gezeigt haben, die Identitären als Netzwerk haben ihre für sie guten Zeiten auf jeden Fall rum. Und sind da erheblichen Repressionen ausgesetzt und sind, also jetzt in Deutschland nicht so sehr, aber in Österreich tut sich da ja doch ein bisschen was, und können unter diesem Namen sich nicht mehr verkaufen als irgendwie spannende, junge, rechte Gruppe, sondern es ist klar, es sind einfach rechtsextreme Schläger, die dazu eine rechtsextreme Ideologie verbreiten, die sich als solche auch ganz klar erkennen lässt. Insofern können sie, glaube ich, eben unter diesem Namen nicht mehr so richtig was reißen. Und insofern ist es zum einen, denke ich, eine taktische Geschichte, die werden ja von ihren Inhalten nicht abrücken, aber wenn ich die in der Gesellschaft irgendwie verbreiten will, und das ist ja ihr Anspruch, brauche ich dazu ein Label, unter dem das geht. Die identitäre Bewegung ist keins mehr, also werden sie sich ein neues suchen. Und dann wird es hier auch eine taktische Geschichte sein. Es gab zuletzt nochmal Berichte darüber, dass Menschen in der Nähe des Hauses angegriffen wurden und relativ schnell danach kam dann die erste Mitteilung, ach, aber wir als Identitäre sind ja gar nicht mehr im Haus, also wir können es auch gar nicht gewesen sein. Es wird also sicherlich auch nochmal damit zu tun haben, dass man sich auch von diesen Taten da irgendwie abgrenzen will. Aber nichts daran ist glaubhaft. Und ehrlich gesagt, ob jetzt die Leute, die bisher im Haus waren, unter dem Namen Identitäre Bewegung im Haus sind oder ob sie jetzt für 1% im Haus sind oder irgendwie als Schreibtischleute fürs IFS, das macht ja für die Frage, was in diesem Haus passiert, auch nur so einen mittelgroßen Unterschied.
Bleibt also so ein bisschen vielleicht abzuwarten, in welcher Form quasi die Identitären dann wieder da auftauchen und wie sich auch dieses Hausprojekt in der Adam-Kukow-Straße weiterentwickelt. Nun hast du das angedeutet, es gab ja sozusagen Gegenwehr in Halle gegen die Verankerung von so einem Projekt. Es gab die Anwohnerinitiative in der Adam-Kukow-Straße, Halle gegen Rechts, es gab die Kick-Them-Out-Kampagne. Was kann man vielleicht so im Rückblick von 2 Jahren vielleicht jetzt auch nochmal so zu diesen Protesten sagen? Was für eine Bilanz kann man vielleicht ziehen?
Naja, ich glaube, es zeigt sich, dass es wichtig ist, sich zu wehren und das nicht nur mit 1-2 Veranstaltungen oder 1-2 Vorträgen, sondern wirklich kontinuierlich im Alltag. Kicked Him Out hat große Demonstrationen organisiert, die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt haben. Sie haben viele Vorträge organisiert, wir haben als Bündnis viele Informationsveranstaltungen gemacht, wir haben unglaublich viel Flyer verteilt, Material produziert. Wir haben vor allen Dingen auch viel uns drum gekümmert, im direkten Gespräch mit Institutionen, Gruppen, Personen in der Stadtgesellschaft klarzumachen, was hier los ist. Und die Anwohnerinneninitiative hat eben im Viertel, also in der nächsten Umgebung des Hauses, sich organisiert. Und das hat ja dazu geführt, dass es ganz oft auch eher kleine Gegenproteste gab. Also irgendeine Veranstaltung war im Haus und es standen 50 mal 60 Leute vorm Haus beim Gegenprotest. Das ist nicht riesig, aber es sorgt dafür, dass jedes Mal bei jeder Veranstaltung klar wird, dass hier ist kein Normalzustand, was hier gerade passiert. Und es darf auch kein Normalzustand werden. Und ich glaube, dass das schon eine erhebliche Wirkung hatte, weil es eben dazu führt, dass man dieser Normalisierung dieser rechten Gruppierung deutlich was entgegengesetzt hat. Und ich glaube, das hat am Ende auch mit dazu beigetragen, dass sie eben nicht erfolgreich sein können. Also tatsächlich sind es, glaube ich, wirklich die Aktivitäten im Alltag. Also, dass regelmäßig in der Universität Informationsveranstaltungen sind, dass sie da nicht einfach einsickern können in irgendwelche Gruppen und Netzwerke. Und dass auch rund um ihr Haus immer und immer wieder klar gemacht wird, was hier eigentlich tatsächlich passiert. Weil das ist ja der erste Schritt zu sagen, was ist hier eigentlich tatsächlich los? Dann kommt der Schritt, das zu bewerten, und dann kommt die Ansage, wir müssen was dagegen tun. Und das hat den Identitären, glaube ich, am Ende hier so viel Druck gemacht, dass sie es eben nicht mehr packen. Plus eben die Entwicklung drumherum. Nur wie gesagt, also solange noch ein einziger rechtsextremer Akteur in dem Haus ist, ist es ja immer noch einer zu viel. Also insofern ist die Auseinandersetzung mit dem Haus und was da geschieht eben noch nicht vorbei.
Sagt Valentin Hacken vom Bündnis Halle gegen Rechts. Wir wollen gleich zusammen noch ein bisschen schauen auf eine andere Auseinandersetzung, Diskussion, die gerade in Sachsen-Anhalt stattfindet, wo es in der Landespolitik darum geht, was heißt eigentlich Abgrenzung gegenüber dem Rechtsextremismus. Jetzt am Wochenende und auch noch am heutigen Tag gibt es heftigen Streit in der sachsen-anhaltinischen Landesregierung. Stein des Anstoßes ist da ein CDU-Kreisvorstand, Robert Möritz, bei dem jetzt rausgekommen ist, er hat eine rechtsextreme Vergangenheit. Robert Möritz, was ist über den denn jetzt bekannt geworden? Wie ist da die Sachlage?
Also man muss, glaube ich, nochmal kurz sagen, wie die Geschichte angefangen hat. Nämlich die CDU schreibt und beschließt ein Papier, in dem sie schreibt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Allein das würde, finde ich, für einen Aufschrei schon reichen, weil wir ja irgendwie dachten, wir hätten diese Diskussion mal rum. Dann wird dieser Robert Möritz bei Twitter aktiv und kommt hier in eine Diskussion mit einem Juso aus Halle, der darauf hinweist, was das für ein irrsinniger Beschluss ist. Diesem Juso, Igor, fällt auf, dass Robert Möritz auf seinen Profilbildern das Unita-Logo, das Logos des Vereins Unita hat und weist darauf hin, und im Anschluss schaut sich dann Sachsen-Anhalt rechts außen, das Rechercheportal, diese Rechercheseite Robert Möritz genauer an und stellt fest, Robert Möritz ist also nicht nur Mitglied bei Unita und trägt ganz offen deren Logo und macht bei Aktionen für Unita mit, sondern hat auch noch eine schwarze Sonne am Ellenbogen, war 2011 Ordner auf einer Nazi-Demo hier in Halle am 1. Mai und macht Werbung für Rechtsrockbands auf seiner Facebook-Seite und teilt und liked also Posts, die aus einem eher neonazistischen Milieu kommen. Das ist sozusagen der Vorlauf zu der Diskussion, die jetzt geführt wird. Und über diesen schwarze Sonne, also drei Hakenkreuze, Möritz, sagt eben jetzt der Ministerpräsident, hier liegt ein glaubhafter Ausstieg aus der rechtsextremen Szene vor. Das ist sozusagen der Anfang dieser Auseinandersetzung.
Du hast jetzt den Verein Unita erwähnt, der sozusagen ja auch in die Schlagzeilen gekommen ist. Hannibal-Netzwerk ist da das Stichwort. Der Gründer dieses Vereins und der auch dieses Hannibal-Netzwerk organisiert hat, kommt ja auch aus Halle ursprünglich. Und Unita ist ein Verein, ja, wo es paramilitärische Trainings gab und wo jetzt eben sozusagen auch von höchster Stelle Ermittlungen stattfinden. So jemand ist da jetzt Mitglied von jemand, der im CDU-Kreisvorstand sitzt. Unter anderem Sebastian Striegel von den Grünen hat da ja auch scharfe Kritik dran formuliert, wo man auch sich denken könnte, okay, das ist ja eine eindeutige Sachlage. Wie hat denn die CDU reagiert?
Also vielleicht noch ganz kurz, jetzt ist Robert Möritz, soweit wir wissen, nicht mehr Mitglied bei Unita. Er hat gesagt, er ist da ausgetreten, allerdings auch erst nach der öffentlichen Kritik. Dann hat sich herausgestellt, man kann bei Unita gar nicht so einfach austreten. Man muss seine Kündigung 3 Monate vor Jahresende spätestens mitteilen, um dann zum Jahresende auszutreten. Jetzt teilt Unita mit, naja, man hat ihm ermöglicht, jetzt schon früher auszutreten, unter anderem, weil er ein öffentliches Amt bekleidet. Und was der Witz im Irrsinn ist, weil Unita angeblich nichts mit rechtsextremen Tendenzen zu tun haben. Wir hätten sie jetzt also drei Hakenkreuze Müritz aus dem Verein rausgelassen. Dabei bleibt so ein bisschen unterbelichtet, dass es offensichtlich aus diesem konservativen Kreis einer Strömung hier in der CDU noch ein weiteres Mitglied bei Unita gibt, Kai Mehlis. Zumindest ist das das, was bisher öffentlich zu lesen ist. Da haben wir jetzt aus der Landespartei noch nichts gehört. Ist der nun auch ausgetreten? Ist der dann noch so? Also das ist noch offen. Unita verweist nach Halle zu André S. unter dem Decknamen Hannibal und auf das Hannibal-Netzwerk, also auf ein Netzwerk, in dem geplant wurde, Menschen zu ermorden, Todeslisten angelegt worden sein sollen, es Überlegungen gegeben haben soll, Löschkalk zu besorgen und Bundeswehr-LKWs, um die Leichen dann zu verbringen und so, also da sind wir im Bereich der Planung für Rechtsterrorismus. Wie konkret diese Planungen sind, da streiten sich Menschen, die das professionell beobachten und Menschen, die aus staatlichen Behörden da drauf schauen, noch drum. Und da sind viele Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Im Moment wird Unita nicht durch den Verfassungsschutz beobachtet auf Bundesebene, hat eine kleine Anfrage der Grünen ergeben. Aber dass der Verfassungsschutz irgendwas nicht beobachtet, was problematisch ist und was im Zweifel einen rechten Terror führt, ist ja jetzt auch kein neuer Zustand. Insofern, das darf man, glaube ich, nicht überbewerten. Bei der Frage, mit wem wir es bei Robert Möritz zu tun haben, ist aber, glaube ich, tatsächlich diese Unita-Mitgliedschaft wichtig, aber nicht, vielleicht nicht der letztentscheidende Punkt, sondern die Frage ist ja, ist Robert Möritz ein Rechtsextremist, ist Robert Möritz ein Neonazi und ist er in dieser Szene noch aktiv? Und alle diejenigen, die jetzt so furchtbar empört bei der CDU behaupten, dem sei alles nicht so und er sei da ausgestiegen, muss man ja nochmal darauf hinweisen. Robert Möritz ist aus diesem Verein erst ausgetreten, nachdem es öffentliche Kritik gab. Bis dahin wollte er dabei sein. Robert Möritz postet selber ein Foto von sich mit einer schwarzen Sonne, also mit einem neonazistischen Symbol. Die hat er sich auch nicht irgendwie übertätowieren lassen, wie das andere Aussteiger so machen, wenn sie aus der Szene aussteigen. Und was ja die Grundvoraussetzung für einen glaubhaften Ausstieg aus der extremen Rechten ist, ist erstmal sich hinzustellen und zu sagen, das und das habe ich gemacht. Das war keine gute Idee. Ich höre damit jetzt auf. Ich gehe da raus. Ich lege aber offen, in welchen Strukturen ich war. Und ich lege offen, wie ich mich da jetzt rausziehe. Nichts davon hat Robert Möritz gemacht. Als die Kritik an Robert Möritz laut wurde, hat er erstmal seinen Twitter-Account gelöscht und seinen Facebook-Account gelöscht. Vermutlich, damit man eben nicht sehen kann, was er da alles gemacht hat. Zum Glück waren Leute schneller und haben da Screenshots gemacht. Also es gibt hier keinen erkennbaren Ausstieg. Es sei denn, Ausstieg bedeutet, dass man als Neonazi einfach CDU-Mitglied wird. Dann ist es ein Ausstieg, aber das ist nicht das, was wir in der Wissenschaft, ist auch nicht das, was wir in der kritischen Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus als Ausstieg bezeichnen.
Nun sagt die CDU in Sachsen-Anhalt, ja, wir stellen uns hinter diesen Typen, der da nicht aussteigt, wir stellen uns hinter Robert Möritz, ja, und die CDU sagt halt eben, er sei glaubhaft ausgestiegen. Jetzt ist das Ganze ja irgendwie eine komplexe und auch zynische politische Situation in Sachsen-Anhalt, weil das ist ja eine Regierungskoalition, die ist, die auch zustande gekommen ist, um AfD an der Regierung zu verhindern, also deswegen haben sich auch Grüne, SPD und CDU zusammengetan. Jetzt stellt man fest, okay, das ist eine CDU, die offensichtlich Schwierigkeiten hat mit klarer Kante gegenüber rechts, und da ist ja jetzt Robert Möritz nicht der einzige Fall. Das hat sich auch gezeigt, als Rainer Wendt da in sozusagen höchste Ämter gehievt werden sollte, also der Typ von der Polizeigewerkschaft, der auch sozusagen immer wieder die Flanke nach rechts geöffnet hat. Wie würdest du aus zivilgesellschaftlicher, antifaschistischer Perspektive diese schwierige Situation bewerten?
Na, die ist für unterschiedliche Akteure unterschiedlich schwierig. Für SPD und Grüne ist es ein Drama, weil sie müssen eine rechtsoffene CDU immer wieder irgendwie zur Raison bringen, um diese Koalition am Laufen zu halten. Und sie haben es nicht ganz so einfach zu sagen, wir gehen da jetzt einfach sofort raus, weil ja die Frage ist, was passiert danach? Also würden SPD und Grüne jetzt einfach den Battle hinschmeißen, sagt ja die AfD und sagen die CDU oder Teile der CDU, um jetzt korrekt zu sein, dass es dann die Option gibt, eine Minderheitenregierung zu bilden. Also CDU bleibt in der Regierung und lässt sich von der AfD tolerieren. Das würde jetzt auch sehr schnell akut werden, weil wir in den Haushaltsberatungen sind im Landtag. Das heißt, dieser Haushalt müsste ja irgendwie beschlossen werden und dann wohl mit den Stimmen der AfD. Das heißt, Grüne, SPD sind da in der Zwickmühle und haben ja doch auch einiges verhindert. Ich würde sagen, sie haben auch einiges ausgehalten, aber sie haben einiges verhindert, unter anderem Rainer Wendt. Zivilgesellschaftlicher Blick auf die CDU ist natürlich dramatisch. Also die CDU spricht gerade davon, dass sie einen Neonazi integriert hätten. Hätten sie das tatsächlich getan, wäre das ein bemerkenswerter Schritt. Also gäbe es einen richtigen Ausstieg und eine richtige Integration, dann wäre das eine Leistung, die man anerkennen müsste und müsste sagen, so, da haben Konservative dazu beigetragen, jemanden ein neues politisches Umfeld zu geben, in dass er dann auch aktiv einstehen will. Das ist aber ja hier erkennbar nicht der Fall. Das heißt, wir sehen hier eigentlich gerade eine Desintegration der CDU aus dem demokratischen Spektrum, weil sie bereit sind, eine Regierungskoalition, und das ist das, was die Landtagsfraktion ja gestern nochmal per Twitter mitgeteilt hat, was einige in den letzten Tagen auch sehr deutlich gemacht haben und zunächst auch der Generalsekretär, dass sie bereit waren, eine Koalition platzen zu lassen, wenn sich die Grünen nicht dafür entschuldigen, dass sie darauf hingewiesen haben, dass es 3 Hakenkreuze Müritz in ihrer Partei gibt. Das ist komplett absurd, und dass auch die Bundesspitze da bisher ihnen nicht Dampf macht, dass sie sich da bewegen müssen, es ist auch völlig grotesk und zeigt, wie kaputt diese Partei ist. Also ich finde, es ist, mir geht es überhaupt nicht darum, jetzt aus Prinzip was Boshaftes über die CDU zu sagen. Die CDU ist in Sachsen-Anhalt wie in allen anderen Bundesländern eine relevante politische Partei und eine relevante politische Kraft. Und eine legitime, denn es gibt in diesem Land viele konservative Menschen, und wenn wir davon überzeugt sind, dass parlamentarische Demokratie eine sinnvolle Einrichtung ist, dann müssen die repräsentiert werden und müssen am politischen Leben teilhaben können. Und genau dafür ist die CDU da und erfüllt eine wichtige Rolle. Aber die CDU in Sachsen-Anhalt schafft es eben jetzt über lange Strecke nicht, dass erkennbar wird, wo der Unterschied liegt zwischen konservativ und rechtsextrem. Und das ist ein dramatisches Problem, denn was sind denn jetzt auch die Folgen? Jetzt kann sich ja jeder hinstellen mit seinen Hakenkreuzen, kann sagen, nee, ich bin auch ein Aussteiger und ich, also ist doch völlig unproblematisch, damit kann man ja selbst bei der CDU mitmachen. Das tut schon ganz schön weh.
Ja, diese ganze Geschichte mit Robert Müritz wird jetzt bundesweit auch in den Medien diskutiert. Mal sehen, was vielleicht im Laufe der Woche da noch passiert und ob nochmal Bewegung in die Sache rankommt. Scheint auch eine ganz angespannte Situation zu sein. Ich war hier im Gespräch mit Valentin Hacken vom Bündnis Halle gegen Rechts. Ganz vielen Dank dafür.
Ja, ich bin gespannt, sozusagen es ist immer schlimm, noch so einen Nachtrag zu haben, aber um nochmal kurz zu illustrieren, wie auch diese Stimmung in dieser CDU ist, man kann jetzt im Spiegel lesen, dass Frank Scharell, der ist Mitglied der Landtagsfraktion, sagt, na, wir fragen die Grünen doch auch nicht, ob alle pädophil sind in dem Laden, warum sollen wir also bei uns alle fragen, ob sie rechtsextrem sind? Das ist auf zwei Ebenen bemerkenswert, weil einmal Frank Scharell damit eine Erzählung der extremen Rechten über die Grünen übernimmt. Und genau das wäre ihr Job gewesen als CDU. Das wäre ihr verdammter Job gewesen, Robert Müritz, als er da eingetreten ist und 3 Hakenkreuze am Ellenbogen hatte, zu fragen, ey Robert, die 3 Hakenkreuze, was denn da los? Also das nochmal so kurz zu was die Stimmung in diesem Laden ist.